Otto Kuhnle in Erlangen. Otto, wenn man dich so sieht, wenn man von dir liest, du bist eigentlich ein recht vielseitiger Mensch. Du hast ein Buch geschrieben, hast in Filmen mitgemacht, Fernsehshows, auf der Bühne bist du unterwegs. Für was schlägt eigentlich dein Herz? Was ist das, was du am liebsten machst? Der Otto Kuhnle, der dir am besten gefällt?
Also mir gefällt am besten Bühne. Also das ist, ich hatte bisher noch keine Fernsehsache, die mir so viel Spaß gemacht hat wie Bühne, muss ich sagen.
Du bist auch auf der Bühne mit deinem Trio Blamage bekannt geworden. Wie kommt es denn, dass du jetzt solo auf der Bühne stehst, dein Soloprogramm präsentierst?
Naja gut, Triplamage, das hat sich jetzt vor 5 Jahren aufgelöst, bevor ich verhungere, habe ich gedacht. Ja, ein Kollege ist jetzt ausgewandert nach Sansibar. Und habe ich mir gedacht, naja, das ist eine Möglichkeit, ist schön da, ne, aber ich bin Hitze- und Sonnenallergisch, ne, das war nicht so unbedingt was für mich. Obwohl es auch dort frische Momente gibt, ne, so 37 Grad gibt es dort auch, also es ist nicht nur über 40. Aber jetzt, nee, Quatsch. Also Triple Marsch gibt es eigentlich schon länger nicht mehr und ich habe in der Zwischenzeit viel gemacht, ich habe Fernsehen gemacht, Filme gemacht und lauter so Sachen. Und dass ich jetzt ein Solo-Projekt mache, ist eher zufällig passiert.
Du bist studierter Musiker, bist auch vom Gesang her, würde ich mal sagen, einer, dem es liegt. Wie kam es denn, dass du Musik mit Kabarett verbunden hast, mit der Kleinkunst drumherum? Stand das für dich eigentlich schon immer im Vordergrund, nicht nur Musiker zu sein?
Ja, ich habe eigentlich Musik studiert, eigentlich um so Sachen zu machen. Das war für mich eigentlich so, ich wollte immer Blödsinn, Quatsch machen, ich wollte immer Scheiße bauen auf der Bühne und habe mir gedacht, ja, so, wie bekomme ich das Handwerkszeug? Und in Deutschland gibt es ja im Prinzip für solche Sachen keine Ausbildung oder gab es keine. Jetzt gibt es ja ein paar Sachen, aber jetzt für diese Sachen, die ich mir so vorgestellt habe, gab es eigentlich keine. Dann habe ich mir einfach meine Ausbildung zusammengestückelt, ne? Ich habe halt Musik studiert, habe eine Artistenausbildung gemacht und den ganzen Quark halt, um das Können zu bekommen oder ja, das Handwerkszeug zu bekommen für das, was ich mache.
Und ich habe gelesen, sogar Ballettunterricht war noch bei dir dabei. Wie kam es dazu? Ich meine, auch deine Tanzkünste sind ja nicht unbedingt zu verachten, aber mit klassischem Ballett hat das ja nicht so wirklich viel zu tun.
Ja, stimmt. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
Also es war mal so eine fixe Idee gewesen, was du angefangen hast, oder wie kam es?
Nee, das gehörte einfach zu dieser Artistenausbildung. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da klassisches Ballett gemacht und ich musste eigentlich immer, das war immer zweimal in der Woche und ich musste einfach immer die ganze Zeit lachen. Ich habe mich selber im Spiegel angeschaut und es sah einfach richtig scheiße aus, wenn ich Ballett tanze. Das ist eine Katastrophe, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich an der Stange, also vergiss es.
Du hast gesagt, ich habe von der Ausbildung her alles gemacht. Hat man alles gemacht, um dann nachher auch alles machen zu können? Hast du das alles auf dich genommen, um dann nachher in der Wahl deiner Mittel, sage ich mal, so frei sein zu können, dass du deine Ideen auslebst? Oder was war wirklich der Antrieb dafür?
Man hat natürlich, wenn man irgendwas macht, nicht unbedingt ein Ziel, aber man macht es halt, weil es einem so Spaß macht auch. Also mir hat es von vornherein, mir macht Musik Spaß, ich mache Musik, seit ich denken kann und das hat mir einfach immer Spaß gemacht. Das lag eigentlich bei mir so im Vordergrund.
Aktuell auf der Bühne bist du ja mit deiner, wie du es selber so gerne nennst, Trash-Comedy unterwegs. Eine Form der Unterhaltungskunst, heißt es immer wieder so schön, indem man mit fast allem den Leuten Spaß machen kann. Wie kommt es, dass du rausgehst und Sachen machst, die vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen absurd scheinen? Wo, wenn du einen einzelnen Gag bringst, die Leute dann auch noch sagen würden, was macht der da eigentlich? Und wenn du sie erstmal in deinem Bann hast, dann klappt's plötzlich. Wo würdest du sagen, ist das Geheimnis? Was muss man anstellen, um die Leute so weit zu kriegen, dass sie plötzlich auch Trash-Comedy mögen?
Ja, es ist so ein Modewort, bisschen Trash-Comedy, das heißt praktisch Humor aus Müll. Müll ist praktisch das, was die Leute so wegwerfen, achtlos. Und das sind ja oft die Sachen, die eigentlich so ein bisschen irgendwie die Leute anreißen. Ne? Das heißt aber, Leute lachen letzten Endes nur über eine Person. Das heißt, wenn die Menschen dich als Mensch irgendwie akzeptieren, sagen, ja, da steht einer, ne, und der macht das und das. Ab da können die Leute über jemand lachen. Über eine Sache als solches kann man nicht lachen. Also wenn ein Stuhl vom Dach fällt, da wundert man sich, aber man lacht nicht. Vielleicht lacht man auch, aber da kommt es auf die Situation an. Aber über eine Person kann man lachen, sobald man die Person als solches akzeptiert hat.
Eine Zeitung hat über dich mal geschrieben, er hat die Vernunft am Eingang abgegeben, heißt es. wenn du dich selber dann so auf der Bühne erblickst, in Frauenkleidern rumtanzend oder als Hase mit rosa Ohren verkleidet, gibt es Momente, wo du dir vielleicht selber ein bisschen peinlich vorkommst oder ein bisschen merkwürdig, sag ich mal, in deiner Rolle?
Ja, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen mir und dem Publikum. Ich mache es und das Publikum schaut zu. Ich schaue mir das nicht an. Also neben mir ist, also das ist mir nicht peinlich. Also wenn mir das peinlich wäre, also, da hätte ich echt ein Problem.
Siehst du da für dich irgendwo Grenzen? Ich meine, wie kommt man auf die Idee zum Beispiel, keine Ahnung, sich in einem Hasenkostüm auf die Bühne zu stellen, einfach sowas zu machen? Kommt das aus einer fixen Idee heraus und dann probiert man, was man in der Rolle alles machen kann?
Genau, richtig.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb dann auch nur noch, gekonnt in Szene gesetzter Blödsinn. Ist es schon irgendwie von vornherein geplant, dein Programm, das, was du machen möchtest, ich sag mal, auf dem Papier fest durchkonzipiert, oder kann man das überhaupt so stark im Voraus planen, was sich auf der Bühne ergibt?
Man kann, je nach Erfahrung, 70-80%, sage ich mal, planen. Der Rest, also bei Humor, also bei allen Komikern, also irgendwelche traditionellen Klassiker-Komiker waren, die haben alle ähnlich gearbeitet. Und zwar, also die haben einfach mit dem Publikum gearbeitet. Auch wenn sie Filme gemacht haben, haben die vorher ihre Gags einfach am Publikum ausprobiert. Und das Timing, also das ist ja immer so dieser hauchdünne Faden, wieso jetzt gelacht wird oder wieso jetzt nicht gelacht wird, wo man genau dasselbe erzählt und fast in derselben Geschwindigkeit, aber einen Hauch vorher lacht man, einen Hauch später lacht man einfach nicht. Das kann man eigentlich nur also live am Publikum bekommen, das Timing. Es geht einfach nicht anders. Das heißt, also man kann sich was überlegen und man kann das sich vorstellen, das ist lustig und das turnt einen vor allem selber, sonst geht es ja gar nicht. Man muss selber wissen oder selber dran, es selber einfach lustig finden. Hundertprozentig geht es nicht. Also ich kenne niemanden, der sich was überlegt und dann hundertprozentig auf die Bühne geht und es sofort lustig, also richtig lustig ist.
Wir haben eben schon mal kurz drüber gesprochen, deine bisherigen Programme hast du eigentlich recht viel mit anderen Künstlern zusammen gemacht, zu zweit oder zu noch mehr Leuten. Was mich dabei gewundert hat, es stand auch in deinen Informationen drin, dass du ein Programm mit Corinna Nasser gemacht hast, die wohl eigentlich so klassische Opernpianistin ist und Harfistin ist. Wie kam es zu dieser vielleicht etwas merkwürdigen Zusammenarbeit, wenn man daran jetzt denkt, nachdem man heute dein Programm gesehen hat? War es so ein bisschen die Liebe zur Klassik, zum klassischen Gesang, oder wie kam es?
Ich wollte eigentlich schon immer mal ein Programm machen, wo einfach das, also das, die Mittel, die verwandt wird, also aus der klassischen Musik kommen, also ein komisches Programm mit Klassik. Und das habe ich auch in dem Programm hier einige Sachen verwandt. Und bei Corinna war es einfach so, die habe ich auf der Bühne gesehen in einem anderen Programm und ich musste einfach, ich habe sie gesehen und sie war einfach, ich fand sie total lustig, obwohl ihr das selber nicht so klar war. Sie war einfach eine witzige Person auf der Bühne und dann habe ich sie gesehen und habe mir gedacht, naja, mein Humor, der so ein bisschen also zeitweise haut drauf ist, mit einer Harfe, was also eines der zartesten, kompliziertesten und ausgefeilten Instrumente der westlichen Musik ist, zusammen da was Lustiges zu machen, das hat mich einfach also ziemlich angetörnt. Und das ist ein klassisches Programm, also das ist ein, wo viel klassische Musik ist und die halt lustig interpretiert wird.
Sehr speziell. Als sie dann zum ersten Mal euren professionellen Dilettantismus, wie es so schön heißt, erleben durfte, wie hat sie reagiert? Eigentlich ja noch etwas unbedarft vorher, sage ich mal. Sie hat wahrscheinlich eher einen Eindruck gehabt, wie ihre Opernstücke klassisch klingen würden, oder?
Ja, das Problem war nicht sie, das Problem war ihr Mann, der sich damit abfinden musste, dass die Leute über die Frau, die alles ganz ernsthaft und seriös auf der Bühne macht, plötzlich lachen. Für sie war es kein Problem, sie hat Humor.
Auf der Expo 2000 bist du als Botschafter des deutschen Humors angetreten, gefragt worden, ob du nicht was machen möchtest. Damals dann auch mit deinem heutigen Programm 30 Grad und Sonnenschein, allerdings erst nur für 60 Minuten konzipiert. Wie kam es denn zum Auftritt auf der Expo? Wie sind die Leute überhaupt auf dich aufmerksam geworden und wieso hat man dir als Vertreter des deutschen Humors dann eine Repräsentantenrolle zukommen lassen?
Ja, das war, also wie das auch immerhin passiert ist, also es gab halt eine Agentur, die das Programm von Expo gemacht hat, also das offizielle Programm, und die kannten mich, ne, und die haben mich gefragt, ob ich das mache. und ob ich dafür was produziere für die Expo. Und ich habe mit denen schon früher viel gearbeitet. Dann habe ich gesagt, ja, nö. Dann habe ich gesagt, ach komm bitte. Dann habe ich gesagt, na gut, dann habe ich es gemacht.
80 Mal ist die Show dann gelaufen, 60 Minuten. Jetzt mittlerweile hast du es ausgebaut auf ein abendfüllendes Programm. Aber immer noch, der Name ist geblieben, 30 Grad und Sonnenschein. Es hat vielleicht nur von außen gesehen überhaupt nichts mit dem Programm zu tun. Hat es für dich was mit dem Programm zu tun? Was möchtest du uns damit überhaupt sagen?
Ja, natürlich. Ne? Also sagen wir mal so, es gibt eine private Geschichte dazu und dann versuche ich jetzt also schon seit geraumer Zeit eine gute Interpretation für den Titel, für das Programm zu finden. Privat war es einfach so, immer wenn ich angerufen werde von Leuten von außerhalb, dann fragen sie immer, ah, wie ist das Wetter? Und dann sage ich, na, bei uns ist immer 30 Grad Sonnenschein. Das war irgendwie so eine ganze Zeit lang so mein Standardspruch. Und das ist einfach so, wenn man das sagt, das ist so das Sinnbild für mich für gute Laune und gute Stimmung. Also da wird einfach schon mal gleich das Herzen so ein bisschen wärmer. Man stellt sich einfach gleich Sonne vor und dann wird einfach die ganze Sache schon mal heiter. Im Prinzip ist es einfach eine ganz billige Masche, um die Leute ins Programm reinzuholen.
Ein guter Titel, um das Programm dann vielleicht auch im Winter anzukündigen, wenn die Leute im tiefsten Winter auf dem Plakat lesen, 30 Grad und Sonnenschein. Kann ja eigentlich nicht sein, oder?
Ja, vielleicht, gut, das ist immer so eine Sache, ne? Wenn man sich das wünscht, ist es schön, ne? Wenn man es dann nicht hat, na, dann kann man das auch als Zynismus interpretieren, ne? Aber ist egal, da müssen wir durch. Das heißt jetzt so.
Die Jury vom Wühlmäuse-Theater hat dir den Kleinkunstpreis verliehen, den ersten Jurypreis. In der Laudatio heißt es, er gab uns das Gefühl, dass wir seine Pointen verstehen können. Wie hat man das zu interpretieren und vor allem, was denkst du selber, warum du diesen Preis bekommen hast?
Also die Laudatio, wie man die zu verstehen hat, muss man natürlich die Jury fragen, ne? Das ist ja klar. Ne? Also ich habe, die ist ja über mich gesagt worden und ich muss die ja nicht verstehen. Ne? Aber wie ich das zu verstehen habe, also es war einfach so, ich war sehr verblüfft. Weil das ist ein Kabarettpreis. Also kein Kabarettpreis, ist schon ein Kleinkunstpreis, aber die haben natürlich, da waren nur Kabarettisten da, die in der Regel dort auftreten. Und ich habe gedacht, ja, die brauchen zwischendurch, als sie mich engagiert haben, habe ich gedacht, naja, die brauchen zwischendurch was zum Lachen. Dass die mir dann den Preis geben, habe ich gedacht, seid ihr bescheuert? Ich habe das nie verstanden, um ehrlich zu sein. Aber fand es sehr nett.
Und im Nachhinein die Reaktion deiner Kollegen, die wahrscheinlich genauso verblüfft darüber waren?
Stimmt.
Also durchweg positive Reaktion oder hast du auch manchmal das Gefühl, dass du vielleicht, wenn du jetzt sagst, eigentlich war es ja ein Kabarettpreis, ein bisschen fehl am Platz war oder wie?
Ja, schon ein Kleinkunstpreis. Also insofern, also unter Kleinkunst kann man das, was ich mache, schon, das haut schon hin.
Heute war dein letzter Auftritt vor der großen Urlaubspause bis Mai dann, die du dir natürlich auch redlich verdient hast. Was sind denn jetzt sonst die Pläne für die nächste Zukunft? Was gibt's diesen Sommer noch? Was hast du geplant?
Naja, 30 Grad und Sonnenschein. Ne? Ich werde mich im Juli so schön an Badeseen verträumen. Also ich mache einfach Tour. Also ich werde dieses Programm jetzt in anderthalb Jahren spielen und werde ein längeres Palinga-Spiel machen. Und also Palinga-Gastspiel und die werde ich einfach vorbereiten. Ich habe das Programm jetzt in der Form jetzt 10-mal gespielt. Werde es jetzt im Mai nochmal überarbeiten und gehe dann mit auf Tour.
Okay, dann danken wir dir für das Interview und sind gespannt, was da noch kommen mag.
Ich denke auch. Ciao.